Herzlich willkommen zum Bewegungs- und Performance-Podcast. Dein Podcast für geschmeidigere Bewegungen, mehr Körperbewusstsein und verbesserte Performance. Mein Name ist Lars Habermacher und ich freue mich, dich heute dabei zu haben. Das Jahr 2025 neigt sich am Ende zu und das wird die letzte Folge von diesem Jahr sein. Darum habe ich gedacht, es wäre Zeit, um mal zurückzuschauen. Was hat es für neue Tools gegeben für das Datensystem und so weiter? Was hat wirklich einen Unterschied gemacht in diesem Jahr? Es gibt ganz viele Sachen, die man darüber berichten könnte. Ich möchte dir aber heute meine Top 3 zeigen, wo ich das Gefühl habe, das hat den grössten Impact gehabt, gerade im Hochleistungssport in diesem Jahr 2025. Wir starten mit einem Faktor, der oft unterschätzt wird und arbeiten uns dann weiter zum aus meiner Sicht allerwichtigsten Faktor aus dem Jahr 2025. Auf Platz 3 würde ich das Ermüdungsmanagement und das, oder die sogenannte Minimal Effective Dose sehen. Es hat sich die Ansicht etwas verändert, die früher sehr stark war, No Pain, No Gain und mehr ist besser, dass man heutzutage viel mehr Wert darauf legt, gezielte Reize minimal dosiert zu setzen. Der Fokus liegt viel mehr auf dem Zentralnervensystem und auf der Schonung von dem, statt auf dieser Muskelerschöpfung. Da gibt es viele Coaches, die auch viele Untersuchungen zu dem Thema gemacht haben. Und es zeigt sich einfach immer mehr, dass es gerade in intensiven Wettkampfphasen nicht viel braucht. Also 1-2 schwere Sätze, wenig Übungen, mehr auch mit Geschwindigkeitsstops. Also da gibt es Geräte wie GymAware oder auch laserbasierte Geräte, die immer mehr und einfacher verwendet werden können, sodass man noch mehr auf die Ermüdung achten kann und die gezielten Trainingseinheiten während der Wettkampfphase noch mehr gebraucht werden. Das Ziel davon ist da wirklich, dass die Athletinnen frischer sind, dass sie explosiver sind und dass sie auch mental mehr parat sind und weniger ermüdet sind. Weil die Ermüdung, die maskiert einfach die Leistung. Und je weniger müde wir sind, desto mehr Fokus können wir auf Technik legen und wir können bessere Entscheidungen treffen. Genau das, was in den Wettkämpfen am Schluss entscheidet. Zudem verringert es das Risiko von Verletzungen. Es kann sogar Verlängerungen von Karrieren bedingen. Und es steigert die Verfügbarkeit über die Saison. Also eigentlich alles positive Punkte. Und dann nimmt man da vielleicht auch in Kauf, dass da irgendwo auf dieser Kraftseite oder gerade auf der Muskelaufbauseite oder auf der Größe von Muskeln irgendwelche Einbußen gemacht werden. Aber so kommt man einfach immer mehr oder immer besser durch die Saison, gerade auch wenn die Spielpläne immer dichter werden, die Wettkampfkalender immer dichter und die Athletinnen einfach extrem gefordert sind in der Saison. Auf Platz 2 würde ich die Movement Quality oder einfach so die Bewegungsqualität anschauen, wo einfach immer mehr ein Faktor wird in der Performance, weil das Niveau in der Sportart immer mehr steigt. Das heisst, auch die technischen Komponenten werden immer grösser und man sieht einfach, dass die Bewegung nicht nur ein Beiwerk ist, sondern dass die wirklich leistungsrelevant ist. Der Fokus wird dabei immer mehr gelegt auf die Funktionen von Gelenken, auf die Elastizität, das Timing von Bewegungen, auch die Kraftübertragung, die im Körper stattfinden soll und weg von diesen isolierten Bewegungen, von dieser isolierten Muskelarbeit, was gerade im Bodybuilding halt extrem dominant ist. Der Niederländer Franz Bosch ist da ganz ein prägender Denker, der schon seit vielen Jahren an dem herumpröbelt und herumforscht. Und auch im 2025 ist das noch mehr in die Richtung gegangen. Also, dass man zum Beispiel wegkommt von einem Standard-Back-Squat und immer wieder auch asymmetrische Varianten einbaut, dass man Rotationen in Bewegungen mit innen nimmt, instabile Umgebungen, und da ist nicht gemeint, dass man irgendwelche Übungen auf instabilen Unterlagen wie Bosus oder so macht, sondern dass man versucht, wirklich Faktoren reinzubringen, die in der Umgebung sind. Also, gerade auch Oberstörfaktoren, dass die Handeln nicht mehr fix ist, dass man mit Blickvariationen arbeitet. Da gibt es ganz verschiedene interessante Sachen, die man anwenden kann. Und jetzt nicht falsch verstehen, auch gewisse Übungen auf Bosus können zielführend sein, wenn sie richtig angewendet werden. Oftmals ist das halt leider einfach nicht der Fall. Das Ziel von all dem ist, dass man ein bisschen weniger die Lasten trainiert, mehr Koordination drin hat, sodass die Kraft eben auch auf dem Feld genutzt werden kann und nicht nur im Gym. Es ist einfach die Leistung, die von einem Bewegungssystem entsteht und nicht von einem einzelnen Muskel. Also wenn man irgendwo in dem Körper oder in dem Bewegungssystem Energieverlust drin hat, dann führt es einfach dazu, dass mehr Aufwand betrieben werden muss. Und es gibt durch das nachher, gerade wenn man die Energieverlust kann reduzieren, einen besseren Übertrag und geringere Ermüdungen. Und ich glaube, dort haben ganz viele Athletinnen noch sehr viel Potenzial. Vielleicht auch, weil ihr Training bisher sehr geprägt war von diesen Standardkraftübungen und bis jetzt das Augenmerk noch nicht darauf gelegt worden ist. Im letzten Jahr ist das immer mehr zur Sprache gekommen. Und mal schauen, wie sich das in Zukunft wird entwickeln. Und wir kommen jetzt zum allergrössten Hebel, aus meiner Sicht Platz 1 im Jahr 2025. Und das ist wirklich so eine radikale Individualisierung und Autoregulation. Also man ist noch mehr weggekommen von starren Plänen, noch mehr hin zu einer situativen Steuerung und Anpassung. Tagesform, die entscheiden soll, was gemacht wird, weniger Periodisierung, die schon vorgegeben ist. Man versucht, Anpassungen in Echtzeit zu machen, Anpassungen von Volumen, von Intensität, von Übungen, subjektive und objektive Parameter, die gleichwertig benutzt werden sollen. Da habe ich ja auch eine Folge gemacht, wo es darum ging, welche Tools dass man dafür verwenden kann oder wie man die Fitness-Tracker ein bisschen besser brauchen kann. Also wenn du die noch nicht gehört hast, dann hörst du die doch gerne noch an. Sind da so Begriffe, die bei der subjektiven Empfindung können verwendet werden können, wie Rate of Perceived Exertion, objektive Parameter, Geschwindigkeit im Training, Fitness-Tracker, wo zum Beispiel die Ruheherzfrequenz geben oder die Herzfrequenzvariabilität, die man mit einbeziehen kann. Und ich glaube, das gibt einfach ein ganz anderes Bild, als es früher war, wo man heutzutage eben die Möglichkeiten auch hat. Das heisst, gerade bei Top-AthletInnen ist alles wirklich auf die eine Person ausgelegt. Und unter Umständen kann das wirklich halt den Unterschied machen, wie gut dass man betreut ist und wie gut dass man das auch umsetzen kann. Weil das ist natürlich ressourcenintensiv. Es braucht Zeit, es braucht Verfügbarkeit von Leuten. Und ich glaube, gerade heutzutage ist das am Schluss ein bisschen ein Bottleneck. Gerade wenn immer mehr Informationen auch durch künstliche Intelligenz zur Verfügung stehen, braucht man jemanden, der die Informationen kann interpretieren, der die Informationen kann lesen kann. Man kann entscheiden, was macht Sinn, was macht nicht Sinn, auf jeden und jede einzelne Athletin anpasst. Und das braucht einfach wirklich viel Zeit, um sich da durchzudenken. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das machen vielleicht die Weltbesten so. Die Frage, die ich mir da einfach immer stelle, ist, die noch nicht zu den Weltbesten gehören, wollen ja dort hinkommen. Was wahrscheinlich schwierig wird, wenn man nicht gleich professionell arbeiten kann, wie das die Weltbesten schon machen. Weil eigentlich muss man ja irgendwie aufholen oder besser werden als die. Und da braucht es vielleicht einfach noch einen Zusatz-Effort oder noch ein bisschen mehr oder andere Ressourcen, als die das haben. Weil am Schluss wird jede der oder die Beste sein. Und das bedingt dann halt, dass man da auch versucht, kreativ zu sein und unter Umständen andere Lösungen zu suchen. Warum das so wichtig ist, dass die Individualisierung, oder? Es ist, weil jeder Körper einfach komplett anders funktioniert, auch wenn jetzt das vielleicht ein bisschen radikal tönt. Wir haben natürlich viele Gemeinsamkeiten, aber wir haben auch alle Unterschiede, wir haben alle unsere Geschichte, wir haben alle unsere Verletzungen und es braucht eine Anpassung auf diesem Niveau. Sonst funktioniert das heutzutage nicht mehr, gerade wenn das Niveau in den Sportarten immer mehr ansteigt und das wird auch in Zukunft so sein, dann kommt man einfach nicht mehr hinein nach, wenn man mit Standardprogramm fährt. Der Vorteil von dem Ganzen ist, die Athletinnen sind oftmals mehr verfügbar, sie haben weniger Überbelastungen, weniger Verletzungen, sie sind länger leistungsfähig, sie sind auch mental frischer und ich glaube, das ist nicht nur ein Trend, sondern es ist wirklich eine Antwort auf die Anforderungen, die heutzutage im Spitzensport zählen. Wenn wir es nochmal zusammenfassen, also aus meiner Sicht die Top 3, da haben wir auf Platz 1 die individuelle Steuerung vom Training. Also man passt alles wirklich individuell an, anstatt einem starren Plan zu folgen. Auf Platz 2 die Bewegungsqualität, wo wirklich so ein Booster für die Leistung kann sein. Und auf Platz 3, dass man die Ermüdung noch mehr versucht zu managen, als zu ignorieren. Jetzt gibt es noch ganz viele andere Tools und Technologie. Ich habe das Gefühl, das ist nett, da ist Potenzial da. Aber im Moment ist das noch zweitrangig, wenn die drei Faktoren, die wir da jetzt erwähnt haben, nicht stimmen. Weil ja nächste Woche auch die erste Folge vom neuen Kalenderjahr ansteht, möchte ich dort einen kleinen Ausblick machen, was im 2026 könnte interessant werden, was vielleicht auch jetzt schon interessant ist und wo dass es noch mehr Potenzial könnte geben. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich, dass du bis am Schluss zugelassen hast. Wünsche dir noch ganz einen guten Wochenstart und dann natürlich einen guten Rutsch. Mach's gut und bis bald.